Das Thema heute, habt ihr ja schon gelesen, biblischer Glaube. Gott hat das Thema wieder sehr groß gemacht in meinem Herzen die letzten Monate. Und ich spüre, dass er dahingehend drängt und sagt, das Thema ist dran. Wir haben viele uns über die Liebe unterhalten, werden damit auch fortfahren. Das ist ein beständiges Thema. Doch hat der Glaube seine feste Verankerung auch in der Liebe und die Liebe auch im Glauben. So können wir das nicht trennen voneinander. Es gehört zusammen und es gehört zu sehr viel mehr nur als das. Ich habe was rausgefunden in jetzt 28 Jahren, wo ich mich mit Glauben mehr und mal weniger beschäftigt habe, dass Glaube gelernt werden will. Ich höre manchmal, gerade von jüngeren Christen oder von Menschen, die aus einer anderen geistlichen Bewegung kommen, Unsicherheit darüber, warum passieren guten Leute schlechte Dinge. Ich habe da ja neulich eine Predigt drüber gehalten, warum lässt Gott es zu? Das ist eine berechtigte Frage und doch ist es eigentlich keine. Weil die Frage niemand beantworten kann, ohne das Herz eines Menschen zu kennen und einige der Umstände, die zu Dingen geführt haben, die niemand sieht. Ich werde mich auch hier daran nicht versuchen und habe das auch nicht getan, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, zu sagen, du hast zu wenig geglaubt. Das ist ein Satz, der macht viel mehr kaputt als gut. Selbst wenn er stimmen sollte, was ich ja nicht genau weiß. Stimmt's? Niemand von uns weiß das. Was ich aber weiß, ist, dass wenn ich gelernt habe, Glauben zu praktizieren, ich aus Situationen besser rauskomme. In einige, was ich vermute, überhaupt nicht erst reingerate. Und selbst in tödlichen Situationen immer noch buchstäblich einen Ass im Ärmel habe, wenn ich Glauben gelernt habe. Ich rede nicht davon, Dinge nachzumachen, die irgendjemand in seinem Glauben getan hat. Das kann schiefgehen. Ich hörte vor kurzem, las ich in etwas von einem Pastor, der mit Kenneth Copeland vor Jahrzehnten eine Konferenz zusammen gemacht hat und sie standen morgens oder 5.30 Uhr trafen sie sich morgens vor der ganzen Convention, vor den Veranstaltungen, um zu beten. Weil er damals gerade mit der Fernseharbeit im richtigen Loch drin war, so finanziell große Summen aufbringen musste, wie das war, über 30 Jahre her. Und sie trafen sich 3 Tage hintereinander, 3 Morgende. Und am 3. Morgen nach der Gebetszeit sagte er zu seinem Bruder, wir brauchen uns nicht mehr treffen. Ich habe jetzt eine Strategie von Gott bekommen heute Morgen. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ja, was denn? Ich soll mein Flugzeug verschenken. Dein Flugzeug? Ja. Das hatte damals einen Wert von 30.000 Dollar. Das war eine richtig große Summe Geld. Da konntest du heute eine Null dran machen. Und dann sagte er, ja, aber nicht nur verschenken, sondern ich soll es vorher in bestmöglichen Zustand bringen. Was würde ich das denn kosten? Naja, nochmal ungefähr 8.000 Dollar. Das heißt, du hast nichts und willst nochmal 8.000 von nichts, was du hast, investieren in ein Flugzeug, was du dann verschenkst. Ja, Gott hat mir das so gesagt. Und deswegen mache ich das. Er hat es gemacht. Und 10 Tage später bekam er erstens ein neues Flugzeug, was besser war als das alte, schuldenfrei. Und B, die Rechnung wurde komplett bezahlt für seinen Fernsehdienst. Dieser andere Pastor schrieb dann sehr ehrlich, er sagte, also ich habe danach gesucht, was habe ich denn zu verschenken, das ist eine coole Sache. Ja. Und dann hat er aber gemerkt, das wäre nicht dasselbe. Ich könnte jetzt auch ein Flugzeug verschenken und es würde wahrscheinlich gar nichts passieren. Weil ich habe nicht den Glauben dafür entwickelt und von Gott das Wort gehört, um das zu tun. So, wir müssen immer aufpassen, Dinge nachzumachen, sind nicht immer die Lösung. Glaube zu entwickeln, ist harte Arbeit. Was heißt das? Das heißt, ich muss mich mit diesem Thema auseinandersetzen und ich muss es praktizieren. Nicht nur einmal, nicht nur 10-mal. Jemand sagte mal, wenn du den Schritt, es gibt ja in jedem Beruf oder in vielen Berufen eine Meisterebene. In anderen Berufen heißen sie Master oder wie auch immer, im Studienberuf. Und die Aussage ist, dass du 10.000 Stunden etwas praktiziert haben musst, um darin auf diese Meisterebene zu kommen. Wenn du Klavier spielst, du hast 10.000 Übungsstunden hinter dir, dann hast du diese Ebene erreicht. So, jetzt kann dir keiner sagen, ja, Klavierspielen ist einfach nur Talent. Keiner wird Meister durch Talent. Es hat immer mit Übung zu tun. Bei allem, was du tust, jedem Beruf, den du ausübst, Je länger du ihn tust, desto meisterlicher wirst du. Oder? Egal, ob das eine Altenpflegerin ist oder ein Bankmanager, egal. In jedem Beruf, den du tust, kannst du dich entwickeln. Und alles kostet was. Es kostet Zeit, es kostet Lernen, es kostet Arbeit, Schweiß manchmal buchstäblich. So, ich glaube, befinde mich hier auf biblischem Grund, wenn ich sage, biblischer Glaube will gelernt und erhalten sein, um ein Leben in Gottes vollkommenen Willen und im Zugriff auf Gottes Verheißung leben zu können. Und darauf möchte ich die nächsten Monate eingehen. Immer wieder, wenn ich dran bin, werde ich über dieses Thema weiter sprechen. Ich möchte ein Fundament erarbeiten für einige von uns, weil es gibt durchaus auch Personen, die hier schon Jahre sitzen, die da noch nie so wirklich dran gearbeitet haben, die da Dinge hören, aber den Zusammenhang mit dem Glauben nicht wirklich nachvollziehen können. Und dann gibt es andere, die haben da schon Fundamente gelegt, aber die haben Risse bekommen. Wie sieht das aus? Risse heißt, du kommst in die Krise hinein und du kommst eigentlich nicht viel besser raus als andere, weil du nicht wirklich weißt, was machst du denn da im Glauben? Was heißt das im Glauben jetzt hiermit umgehen? So, das Wie ist oft das Problem. Und über das Wie müssen wir reden, und zwar immer und immer und immer wieder, wie über alles, was wirklich wichtig ist. Biblischer Glaube ist nicht irgendein mystisch im Nebel der Spiritualität verborgenes, nie zu greifendes, emotionales Ding. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Er ist ein sehr klar definiertes und praktikables Instrument und Werkzeug, das dem Christen, der damit umzugehen gelernt hat, Taten ermöglicht, die jenseits der menschlichen Möglichkeit stehen. Wir reden ja oft über übernatürliches Leben. Und zeig mir einen Christ in unserer Gemeinde zumindest, der nicht gerne da mehr möchte. Das ist ein Hunger, eine Sehnsucht, die unterstelle ich uns. Mehr übernatürlich zu sehen. Mehr durch mich zu sehen, wie Gott Übernatürliches tut. Das ist doch cool. Wenn Gott jemand heilt, weil du mit ihm gebetet hast. Ist das cool? Ich liebe das. Wenn sich jemand bekehrt, weil du ihm dein Zeugnis gegeben hast und die Leute sagen, wow, ja, ich brauche Jesus. Da möchte ich doch gern mehr von sehen. Dämonen austreiben, hatten wir heute ein Wort von Gott heute Morgen. Dass wir das tun sollen, ja. Aber nicht in Anstrengung und, ach, du böser Dämon, jetzt komm endlich raus, nach der 10. Sitzung bist du immer noch da. Das ist nicht, was wir wollen, oder? Und auch nicht, was ich glaube, was biblisch ist. Dämonen gehen, wenn wir ihnen befehlen zu gehen. Biblischer Glaube ist ein Prinzip. Das bedeutet, er funktioniert bei jedem Menschen gleich. Er funktioniert nicht bei Reinhard Bonke so, bei Benny Hinn so und bei Thomas Hoffmann so. Er funktioniert bei uns gleich. Er hat dieselben Parameter, die wir kennen können und die wir bedienen müssen. Lasst mich mit etwas Simplem anfangen. Stell es mal so hin. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Das ist etwa, was Johannes 10, Vers 10 sagt. Richtig? Falsch? Dankeschön. Vor ein paar Tagen wurde ein katholischer Kollege von mir in einem Gottesdienst erstochen. Gut, der Mann war schon ein paar 80 und trotzdem hat er sicherlich nicht vorgestellt, dass er an diesem Morgen in diesem Gottesdienst sein Leben auf diese hässliche Weise verliert. Leben ist kostbar. Und viele stellen sich zurzeit Fragen über das Leben, die sie sich so vorher noch nicht gestellt haben, zumindest nicht in ihrem jungen Alter. Was passiert denn, wenn hier jemand sitzt, hat ein Rucksäckchen dabei, ist ein bisschen dunklerer Ton, ohne dass es vom Urlaub herkommt, und dann explodiert das Ding und sprengt uns alle direkt zu Jesus? Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sollte mich das erschrecken? Warum sollte mir das Angst machen? Was würde ich verlieren? Hey, cool wäre, weil meine Familie wäre komplett dabei. Sind alle direkt zusammen da. Ich provoziere jetzt. Ich will das Leid nicht klein machen, was da passiert. Bei all diesen Dingen. Es ist unsagbar. Wenn irgendjemand aus dem Leben rausgerissen wird, du verlierst dein Kind oder deinen Partner oder jemand anders. Das ist nicht kein Witz und auch nicht komisch. Aber wenn wir im Glauben, das heißt im Vertrauen an das leben, was die Bibel sagt, dann haben wir oder sollten wir haben einen anderen Stand zu diesen Dingen. Denn was ist das Ziel der Terroristen? Warum gehen sie jetzt in die Kleinstädte, ja sogar in die Dörfer? Angst. Sie wollen Terror, das ist ja in ihrem Namen, Terrorist. Der ist Terror. Sie wollen Angst verbreiten und das wegnehmen, wozu Jesus gekommen ist, um uns zu geben. Leben. Leben ist mehr als Existenz. Existieren tun wir ja weiter. Rein technisch ist es ja eine minimale Zahl, wenn da, was weiß ich, jeden Monat 100 Leute irgendwo sterben in Europa, ist das ja rein statistisch gesehen nicht wirklich bedrohlich. Im Straßenverkehr sterben in Deutschland über 10.000 Leute jedes Jahr. Das ist eigentlich bedrohlicher noch. Und doch machen wir uns nicht wirklich die große Furcht, dass wenn wir ins Auto steigen, oh ja, es könnte unsere letzte Fahrt sein, oder? Die meisten nicht. Seit du hattest mal einen ersten Unfall, dann vielleicht eher. Und hier geht es aber andersrum. Hier könnte es ja jederzeit überall passieren. Im Supermarkt, im Marktplatz, auf der Kirmes oder auf einem Konzert oder in einem Gottesdienst, wie jetzt geschehen. Es gibt keinen sicheren Ort. Das ist, was die Terroristen uns sagen. Das ist, was er uns sagt. Es gibt keinen sicheren Ort. Ich komme überall hin. Ich kann schlachten, ich kann töten, ich kann verderben. Ich mache euch platt. Ich bin der König der Welt. Das ist, was er uns versucht zu sagen, durch Terroristen. Ich sage euch aber was Gegenstück. Meine Bibel hat einen Psalm 91. Und da steht etwa drin, wenn 1.000 da sterben und 10.000 da, gehe ich lebendig durch. Warum das denn? Bist du besser? Nee, aber ich glaube ihm. Ich glaube, dass er mein Leben behütet. Ich weiß, dass er es schon mehrfach bewahrt hat vor Situationen, wo es eigentlich zu Ende gewesen wäre. Das habe ich erlebt. Und ich weiß, er behütet mein Leben. Und wenn du dich irrst, dann gehe ich zu ihm. Was kann mir passieren? Weißt du, wenn ich mich irre, in Anführungszeichen, ich irre mich nicht. Er bewahrt mein Leben. Wenn mein Tag kommt, wann und wie auch immer, weiß ich, wo ich aufwache und meine Augen sich hierfür immer schließen. Ich möchte euch diese Wahrheit ganz arg ans Herz legen und möchte euch bitten, baut Glauben auf dafür. Die Menschen draußen brauchen jetzt nicht noch einen mehr, der nickt und sagt, ja, es ist ganz eine üble Zeit, es ist eine schwarze Zeit, es ist alles so schlimm und das Leben macht keinen Spaß mehr und alles ist gefährlich. Das sagen die Leute, weil sie das nicht anders kennen und auch nicht anders können, weil sie ihn nicht kennen in der Form, wie du ihn kennst. Wenn du sowas hörst, solltest du anders reagieren. Sprich über die Güte Gottes. Sprich über den Heilsplan, den er hat. Sprich über diese Bibelstelle zum Beispiel. Sag ihm, wer für die üblen Sachen verantwortlich ist und wer für die guten. Und dann schau mal, ob nicht Türen aufgehen, Leute offener werden und hinhören und sagen, aha, du hast wirklich keine Angst, wenn jetzt hier eine Bombe losgeht am Flughafen? Willst du nicht sofort weglaufen? Ja gut, ich würde schon laufen, wenn ich so rechtzeitig sehen würde. Aber wenn es nicht so wäre, ich würde jetzt nicht da vor Angst vergehen. Ich sage, okay, näher mein Gott zu dir, wie die bei der Titanic zum Schluss gesungen haben. Dann ist es halt soweit. Dann weiß ich, wo ich hinkomme, wisst ihr, das will ich sagen. Manche Christen hoffen nur. Und das ist gefährlich, ein gefährliches Stadium, weil du solltest wissen. Die Bibel sagt uns das. Wir haben Heilsgewissheit, nicht Heilshoffnung allein. Mal Lobpreismusik noch beim Verlassen des Gottesdienstes. Also der Feind kam, um zu stören, kommt, um zu stören. Und uns sollte doch klar sein, wenn ihm das so viel Aufmerksamkeit wert ist, weil das ist der Kern seiner Existenz, das ist der Kern seiner Tätigkeitsbeschreibung, ist es, das Leben zu zerstören. Dann sollten wir doch aufpassen und sagen, dieses kostbare Leben muss sehr, sehr kostbar sein für Gott, wenn der Teufel so daran interessiert ist, das zu verletzen und zu zerstören. Weil die ganze Rettungsaktion von Jesus Christus, dieser ganze furchtbare Tod am Kreuz, hatte doch nur ein Ziel. Er hatte das Ziel, das Leben zu bringen. Und zwar, das ist das griechische Wort Zoe, was beinhaltet die Fülle an Leben. Da kannst du vieles reinpacken, was dein Leben lebenswert macht, und es gehört da rein. Freude, Frieden. Frieden? Wie Frieden? Wir haben doch keinen Frieden. Wir leben im Krieg mit Terroristen jetzt schon seit Monaten und Jahren. Ich lebe in keinem Krieg mit Terroristen. Ich lebe im Frieden mit Gott. Wenn Leute Krieg mit mir anfangen wollen, können sie es tun. Ich muss ja nicht mitmachen. Ja, aber dann verlierst du. Was kann ich denn verlieren? Dein Leben? Nicht wirklich. Das kann mir keiner nehmen. Die Bibel sagt, niemand kann mein Leben nehmen, weil es ihm gehört. Und was ihm gehört, nimmt niemand. Mein Leben nimmt niemand. Das habe ich längst verschenkt. Das hat jemand teuer bezahlt. Ein anderes Wort zur Ermutigung. Wir arbeiten heute mit Schleier. Schön, ne? Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Bist du verbunden mit dem Sohn? Dann hast du das Leben. Dann musst du es nicht suchen oder befürchten, dass es dir jemand wegnimmt. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, der hat das Leben nicht. Wenn du den Prediger Salomo mal gelesen hast, dann weißt du, er spricht immer so einen Satz. Und er beschreibt Dinge, ein Leben unter der Sonne. Kennt ihr diese Sätze? Es ist nichts Neues unter der Sonne. Und Jesus bietet uns ein Leben oberhalb der Sonne. Er bietet uns weitaus mehr, als Salomo kannte. Ja, er kannte Reichtümer und Wohlstand und all das, aber das Leben in dieser Form, im neuen Bund, ist was ganz, ganz Besonderes. Und das hat er uns gegeben, das gehört uns, weil wir mit dem Sohn verbunden sind. Wenn du es nicht bist, dann möchte ich dich warnen. Dann lebst du das gefährlichste Leben, das du dir vorstellen kannst. Jeder Terrorist, jeder Unfall, jede Krankheit ist für dich tatsächlich existenzbedrohlich. Nicht nur diese irdische, sondern auch die himmlische Existenz. Denn alles hängt daran, wer Jesus für dich ist. Himmel oder Hölle hängen an diesem Namen und an der Verbundenheit zu ihm. Nun, jetzt gehen wir aber vom Leben zum Glauben. Denn die Dinge hängen zusammen. Die Bibelstelle, mit der wir uns befassen, ist eine der Hauptbibelstellen, wenn es um biblischen Glauben geht. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Okay, haben wir schon gehört. Können wir jetzt was anderes besprechen? Nein, wir bleiben hierbei. Wir bleiben noch ein bisschen hierbei. Halleluja. Oh, das ist gut. Im 2. Korinther steht, denn wir wandeln nicht im Schauen, oder anders, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, so steht es, glaube ich, ja. Wir wandeln im Glauben, das heißt, wir bewegen uns vorwärts, das ist Wandeln, manchmal langsamer, manchmal schneller, im Glauben. Wenn du also das Gefühl hast, du stehst schon eine Weile still, könnte das damit zu tun haben, dass dein Glaubenstank leer ist und dass du deswegen keine Schritte mehr machst, weil wenn Glaube nicht da ist, was ist dann da? Unglaube, und das ist ein Nährboden für Angst. Für Sorgen, für all das Zeugs, was keiner will, keiner braucht. Und wenn ich Angst habe und Sorgen habe, dann mache ich keine Glaubensschritte. Stimmt's? Also ich mache dann keine Glaubensschritte, wenn ich voll bin mit Angst und Sorge. Dann versuche ich zu schützen und zu retten, was irgendwie da ist. Ja, das ist Angst und Furcht. Und so leben viele Menschen. Viele haben diesen Furcht- und Angstmodus schon seit langem eingeschaltet und wissen gar nicht mehr, ob sie den jemals wieder ausgeschaltet bekommen. Weil die Welt wird ja nicht besser. Und das stimmt, leider. Es ist aber auch in der Bibel schon vor langer Zeit vorhergesagt worden, dass die Welt nicht besser wird. Und sie wurde nicht wirklich besser. Sie wurde anders. Und in einigen Bereichen wurde sie schlimmer. So, Iris, jetzt bräuchte ich deine Assistance. Ich stelle hier mal so zwei Wände auf und dann könnt ihr das in der Übersicht behalten, was ich euch jetzt zeigen möchte. Ich möchte mir jetzt diese Begriffe anschauen, die in dieser Bibelstelle so bedeutungsvoll stehen. Glaube. Der bekannteste Begriff, wir haben ihn öfters hier auch benannt, auch mit dem griechischen Grundwort pistis. Glaube bedeutet eine Überzeugung, ein Glaube, der im Allgemeinen Folgendes beinhaltet. nämlich eine Erkenntnis von, eine Zustimmung zu und ein Vertrauen auf gewisse göttliche Wahrheiten, besonders diejenigen des Evangeliums, welche gute Werke hervorbringen. Mit anderen Worten, wenn wir von Werken des Glaubens reden, hat das genau hiermit zu tun. Niemand tut Werke in Form von Arbeit für Gott oder von Geld geben für irgendeine gute Sache, wenn da nicht Glauben dahinter steht. Richtig? Meine Zeit ist kostbar, deine Zeit ist kostbar. Das Geld, was du hast, hast du auch nur einmal auszugeben. So, wir überlegen uns gut, wofür wir Dinge investieren. Ohne Glaube praktizierst du viele Dinge niemals. Und einige, wenn sie dich kennen und beobachten, was weiß ich, gibst vielleicht deinen Zehnten und sagen, was, du gibst 10% deines Bruttogehaltes in eine Kirche? Bist du noch zu retten? Und du sagst, ja, bin schon gerettet. Und ich tue das, weil ich glaube, dass Gott das möchte von mir und dass ich Gott damit ehre und dass ich einen Bund mit Gott habe und das mein Bundeszeichen ist. Also deswegen tue ich das. Und wenn Leute mich fragen, erzähle ich ihnen das. Weil das ist auf meinem Glauben aufgebaut. Das mache ich nicht nur, weil das irgendjemand von mir fordert. Das mache ich, weil ich das will. Weil ich weiß, die Bibel sagt dazu ein paar Dinge sehr klar und deutlich. Und ich werde mich hüten, mich von Gottes finanzieller Versorgung in irgendeiner Form abzuschneiden. Ich möchte da voll drin sein und möchte nichts von dem verpassen, was mein guter Vater für mich hat. Glaube ist also wichtig für viele Bereiche. Wenn du irgendwo mitarbeitest, hier im Bistro vielleicht, dann hast du in der Regel eine Vision. Wenn du unseren Bistroleiter reden hören würdest, würde dir erklären, was die Vision ist. Dass Leute zusammenkommen können nach dem Gottesdienst, dass sie sich auferbauen, dass dort auch neue Leute, die hier das erste Mal kommen, dass sie eine Anlaufstelle haben, wo sie sich irgendwo dazusetzen können, wo man ein Gespräch führen kann, wo sie beim netten Cappuccino, beim netten Mittagessen zusammen sich austauschen, sich ermutigen können, miteinander beten können, was auch immer. Das ist eine Vision. Hätte Ralf diesen Glauben nicht und all die Mitarbeiter, die dabei sind, würden die nicht hier sonntags bis 3 Uhr, manchmal noch länger, da unten stehen, würden spülen, würden aufräumen, würden servieren, kochen, all die Dinge tun. Warum denn? Warum sollte ich das tun, wenn ich nicht das verbinde mit dem Glauben, dass das Gottes Wille ist, auch für mich, dass ich das tue? Wir alle haben Berufung. Wenn jemand in der Gemeinde nur sitzt, ohne etwas mitzuarbeiten, wird er nie glücklich sein damit. Weil es ist definitiv degeneriert. Der Zuschauerstatus in Kirchen ist ein degenerierter Status. Egal in welcher Kirche du bist oder wer das hier hört, wir haben ja viele tausend Podcast-User. Wenn du das hörst, du bist in deiner Kirche nur Zuschauer, dann tu Buße. Und geh zu deinem Pastor oder zu deinem Pfarrer oder zu deinem Priester und sag, hier, wo kann ich mitarbeiten? Ich bin Teil des Leibes, ich bin nicht nur Zuschauer. Ich bin kein Pickel, weißt du? Ja, Pickel ist ein inaktiver Teil des Leibes, der bewegt sich nicht in der Regel. Oh, ich bin Hand, Arm, Fuß, was auch immer. Ich bin irgendwas, was lebendig ist. Ich möchte mitarbeiten, ich möchte Teil der Familie sein. Nicht nur das Essen liefern lassen und dann wieder gehen. Das kann mal sein, eine Weile, bis man irgendwo angekommen ist. Aber das ist nicht die Berufung, die irgendjemand hat. Glaube wird aktiv. Wie ist es mit Verwirklichung? Das ist das zweite Wort. Der griechische Begriff Hypostasis wird hier übersetzt mit Verwirklichung. Und das bedeutet eben Verwirklichung, es bedeutet Grundlage, es bedeutet Wesen. Wüst übersetzte, das Wort ist aus Stasis, was stehen bedeutet, und Hypo, also untergebildet. Es bedeutet, dass darunter gestellte ein Fundament, es beschreibt die Grundlage, auf der jemand seine Hoffnung bildet. Langsam. Die Grundlage, also das Fundament, auf das ich meine Hoffnung gründe. Hypostasis. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt, das Rechnen mit Erfüllung ist eine Verwirklichung oder das Rechnen mit einer Erfüllung oder mit der Erfüllung. Im griechischen Testament, wo die Vokabel beschrieben werden von Multon und Millichin, beschreiben sie es als einen Rechtsbegriff. Sie sagen also, die Grundlage dieses Wortes ist aus dem griechischen Rechtssystem. Es stehe für die Gesamtheit der Dokumente, die abgelegt in Archiven den Besitzanspruch einer Person auf ihr Eigentum bezeugen und als Beweismittel für diesen Zweck dienen. Deswegen übersetzt Manfred Roth es auch mit einer Besitzurkunde dessen, was man hofft. Wow, okay, Fundament dessen, was meine Hoffnung, meine Hoffnung liegen da drauf. Und das ist eine Besitzurkunde, eine Besitzurkunde. Der Glaube ist eine Besitzurkunde, ein Fundament. Hast du Glauben jemals so gesehen? Der Glaube ist also definitiv wichtig, oder? Also ein Fundament, hast du mal ein Haus gebaut. Wenn du das weglässt, dann wird es übel. Kannst darauf warten, wann die ersten Risse in die Wände kommen. Ohne Fundament baut niemand in unserem Land ein Haus. Baurechtlich unmöglich und sinnvoll. Ein Fundament ist die Basis für all das, was drauf gebaut wird. Es bestimmt die Höhe, es bestimmt das Gewicht des Hauses, letztendlich das Fundament. Wenn das also bei Häusern so ist, wie setzt sich das für den Glauben ein? Wenn dein Glaube das Maß deines Glaubens, der Umfang deines Glaubens festlegt, wie viel du darauf stellen kannst, zeigt uns das, wie wichtig Glaube ist. Ich wünsche niemandem von uns, dass er irgendwann mit Krebs zu tun hat oder mit einer anderen lebensbedrohlichen Krankheit. Wenn sie allerdings käme, wäre es sehr, sehr entscheidend, wie stark dein Glaubensgebäude aufgebaut ist, wie stark dein Fundament ist. Hältst das aus? Kannst damit umgehen? Oder kommt es dann in die Angstecke? Ja, wenn Leute nicht mehr weiter wissen, auch Christen, schalten sie um auf Angstmodus. Und Angstmodus festigt den negativen Zustand und öffnet ihm die Türen zur Verschlimmerung. Richtig? Ja. Und das ist jetzt nicht meine Idee, das ist einfach so. Würde die Mediziner auch bestätigen. Angst ist destruktiv, zerstört, verschlimmert auch körperliche Symptome. Gut, das dritte Wort. Seid ihr noch bei mir? Ja. Ist es zu kompliziert?
Nein.
Okay. Das dritte Wort ist Hoffnung oder hofft in dem Fall. Das ist das griechische Wort Elpis, was übersetzt werden kann mit hoffen oder mit erwarten. Eine Definition von Elpis ist eine intensive, weiß glühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. Elpis ist nicht das, na, hoffen wir, dass es gut geht. Wir Deutsche haben Hoffnung in der Regel ganz falsch definiert durch unseren umganglichen Sprachgebrauch damit. Das Grundwort ist Hoffen für uns oft nicht verständlich. Was heißt denn, ich hoffe? Ich hoffe. Ich hoffe, dass der Sitz mich trägt. Ich hoffe, dass das Wetter morgen schön wird. Das ist nicht, was gemeint wird. Das ist keine heißglühende Erwartung, oder? Iris und ich, wir sind laufen gegangen am Wochenende, am Freitag. Und haben so eine feste Zeit vereinbart, damit wir das noch hinbekommen in unserem Kalender. Und es regnete. Es war schwarz über uns. Wir waren gerade umgezogen und wollten mit dem Auto in den Hain fahren, um die zu Hain, um dort zu laufen. Und Iris sagte, na, das Wetter ist schlecht, lass uns hier oben aufs Laufband gehen und gut ist. Und irgendwie hatte ich in mir aber hier eine Hoffnung. Ich hatte ein klares Bild. Ich habe gesagt, das Bild wird sein, ich werde zu dem Wetter sprechen und das Wetter wird aufklaren und wenn wir da sind, bis 10 können wir laufen. Okay, dann sind wir losgefahren. Ich habe während der Fahrt dann dem Wetter geboten, was es zu machen hat. Jesus sagt, wir sollen das tun. Wir waren angekommen im Hain, wir saßen vielleicht 2 Minuten noch im Auto, es Regen wurde weniger. Dann sage ich, okay Schatz, jetzt kommen wir. Und dann sind wir losgelaufen. Und es sind so 2 Kilometer rund. Wir waren ungefähr eine Runde zum Viertel gelaufen, da kam die Sonne raus. Und die komplette Zeit, die wir gelaufen sind, die Stunde war wunderschönstes Sommerwetter. Ohne einen Tropfen. Es hat nicht mal nachgeregnet unter den Bäumen, wo wir drunter gelaufen sind. So, Hoffnung ist was anderes. Andere hätten gesagt, ich mach das mal nach. Das ist nicht dasselbe. Ich hatte ein inneres Bild dafür. Ich habe eine Überzeugung. Ich habe hier Kraft, ich kann das tun. Mein Glaubensfundament war hierfür jetzt vorbereitet. Es war stark genug. Vielleicht gibt es Zeiten in meinem Leben, wo das nicht so war. Dann hätte ich es nicht so machen können oder es wäre nicht passiert. Unser Glaubensfundament ist entscheidend für die Handlungen des Glaubens, die wir danach auch tun. Und das letzte Wort ist überführt sein. Steht unten drunter. Elenchos bedeutet Überführung, Überzeugung, überführt sein. Und steht auch nur und ausschließlich in Hebräer 11, Vers 1. Ist im ganzen Neuen Testament nicht mehr zu finden. Es beinhaltet nicht nur die Anklage, aufgrund der jemand überführt wird, sondern auch die Erweisung der Wahrheit dieser Anklage, Die Ergebnisse, die von diesem Beweis geerntet werden und oft die Anerkennung ihrer Wahrheit auf der Seite des Angeklagten, wenn nicht äußerlich, so doch innerlich. Iris drückte vor ein paar Jahren auf einem Leitertreffen den Zusammenhang zwischen Hypostasis und Glauben folgendermaßen aus, ich zitiere: Unser Gehorsam oder Ungehorsam Gottes Absichten gegenüber hat einen direkten Effekt auf das Leben anderer. Und darüber werden wir Gott eines Tages Rechenschaft ablegen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, Verwirklichung oder englisch Substance, auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Diese Worte, dieses Wort feste Zuversicht, Verwirklichung, Grundlegung, Substanz ist das griechische Wort Hypostasis. Der erste Wortteil ist Hypo, das bedeutet an der Seite. Der zweite Teil ist Stasis, das meint stehen. Zusammengenommen also an der Seite von etwas stehen. Das sagt uns über den Glauben, wenn er einmal gefunden hat, was er will, bewegt er sich nicht mehr weg, bis er empfängt, was er sucht. Das meint, Glaube ist resolut, beständig, hat Köpfchen und Rückgrat. Er schaut dem Widerständen mitten ins Gesicht und weigert sich nachzugeben. Er ist fest, unnachgiebig, unbezähmbar, unermüdlich, stur und unflexibel. Glaube beugt sich nicht unter Druck und hat die Entschlossenheit, unter allen Bedingungen zu glauben, ob Regen oder Sonnenschein, bis er die Manifestation dessen sieht, was Gott gesagt oder versprochen hat. Soweit das Zitat von meiner wundervollen Frau. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn du jetzt mal nachschaust in deinen Tresor, in deinen Kopf, in dein Herz und fragst dich mal, was hoffst du denn? Was ist denn das Bild deiner Hoffnung für dein Leben, für deinen Dienst, für deine Arbeit, für deine Ehe? Was ist da? Was siehst du im Glauben? Und dann weißt du, wo du ankommen wirst, wenn du einfach weitermachst wie bisher. Möglicherweise gefällt dir das nicht. Möglicherweise ist da kein neues Bild drin. Es ist einfach, wie es jetzt auch ist. Und dann ist die traurige Nachricht, dann wirst du genau da ankommen. In 5, in 10, in 20 Jahren. Wenn du das nicht willst, liegt es an dir, das zu verändern. Indem du deinen Glauben auf das Wort aufbaust, indem du im Wort nachgräbst und Gott suchst, bis du weißt, was er für dich bereitgestellt hat. Aber das geht nicht durch den Pastor oder durch deinen Zellleiter. Ich kann dir nicht sagen, Thomas, Gott hat für dich das und das, das. Manchmal spricht der Prophet dich in Leben hinein, aber dann, um zu bestätigen, was schon da ist. Ich würde nichts auf jemanden geben, der mir irgendwas sagt, was ich nie gehört habe von Gott, für mich. Würde ich sagen, nimm mal wieder mit, was du da gerade gesagt hast. Habe ich überhaupt keine Bestätigung zu, im Gegenteil. Ja, es gibt ja Propheten, die sagen, Gott ruft dich nach Griechenland als Missionar, und zwar im nächsten Jahr, Marion, in Griechenland. Ja, und unreifer Christ wird sagen, oh Gott, Gott ruft mich nach Griechenland. Okay, ich mache sofort einen Griechischkurs, kündige meine Arbeit und bereite die Reise vor. Vorsicht. Was sagt Gott? Was sagt Gott dir? Ja, da gab es üble Dinge und dann wird diese wundervolle Gabe der Prophetie wird in Verruf gekommen, auch in Gemeinden, weil eben da Fehler gemacht wurden und nicht biblisch mit umgegangen wurde. Aber ein anderes Thema. Wie definiert Gott die Sünde? Römer 14, 23. Ich habe es aus einer englischen Übersetzung hier. Ist ein bisschen eindeutiger. Alles, was nicht aus dem Glauben heraus entsteht oder hervorgeht, ist Sünde. Wir wissen, das griechische Wort für Sünde bedeutet so viel wie Ziel, Verfehlung. Ein Pfeil, der nicht trifft. Alles steht hier. Nicht meistens oder vieles. Alles, was nicht aus dem Glauben heraus entsteht oder hervorgeht, ist Sünder, ist Zielverfehlung. Wir hören das meistens aus einem Bestrafungskontext heraus. Ah ja, dann verdiene ich Strafe, dann verdiene ich keinen Segen. Wisst ihr, was ich meine? Sünde heißt, ich habe ja was falsch gemacht, ich verdiene jetzt nichts Gutes. Das ist aber nicht der Grund, warum Gott von Sünde spricht, überhaupt nie. Er sagt dir nur, Zielverfehlung heißt, du bist nicht da angekommen, wo dein guter Vater im Himmel dich eigentlich gerne hätte, was er für dich vorbereitet hat. Sünde heißt, du bist da vorbeigeschlittert. Was macht man, wenn man anders vorbeischlittert? Genau, man kehrt um, wenn es was Gutes war, man kehrt um und richtet sich neu aus, damit man das Ganze auch richtig trifft. Oder? Das ist, warum Gott uns vor Sünde warnt. Er sagt, Sünde stellt dir ein Bein. Sünde ist link. Sünde sorgt dafür, dass du nicht da ankommst, wo dein guter Vater in seinem Lebensplan für dich vorgesehen hat zu sein. Im Segen nämlich. Im Überfluss, in Fülle, in Gesundheit, in einer guten Beziehung und so weiter. Alles, was nicht aus dem Glauben heraus entsteht, ist Sünde. Wenn es nicht aus Glauben ist, ist es nämlich in der Regel aus Angst. Ja, es ist nicht alles aus Angst, was ich mache, Pastor. Denk mal tiefer. Du gibst nichts in deine Schule oder in eine gemeinnützige Situation, wo Gott dich reingerufen hat. Sag mal, er sagt dir, spende in den Schulelternbeirat oder in Kaninchenverein, egal. Einfach, er sagt dir das. Und du sagst, nee, mach ich nicht. Ich will das nicht. Ich behalte mein Geld. Wenn Gott gesprochen hat, wäre es Glauben nötig, um es zu tun. Tust du es nicht, tust du es aus Angst nicht. Weil du Angst hast, dass es dann nicht mehr für dich reicht, stimmt's? Wenn Gott dir sagt, arbeite irgendwo mit oder auf der Arbeit, bewirb dich um eine Führungsposition. Gott hat mir das mal gesagt. Und du guckst dich an, guckst in den Spiegel und was die Leute so über dich gesagt haben, denkst, Gott, weißt du, zu wem du das gerade sagst? Ich bin nicht der Richtige. Moses hat das mal gesagt, war nicht so clever. Gott sagt, doch, du sollst das tun. Was könnte dich hindern, es zu tun? Angst in Form von mangelndes Selbstvertrauen zum Beispiel, das ist eine Form von Angst. Oder in Form von Stolz. Ja, was, wenn ich versage? Wie sehe ich dann aus? Stolz, Angst. Stolz ist eine Angstsünde. Also es gibt immer die beiden Wege, weißt du? Glauben oder Liebe ist der eine Weg und Angst, Furcht, Sorgen ist der andere. Wir entscheiden jedes Mal neu, meistens leider unbewusst. Erinnert euch, 400 Milliarden Signale in deinem Nichtbewusstsein jede Sekunde. 400 Milliarden Signale. Und hier vorne 2000 im Bewussten. Aber alles Bewusste, was du entscheidest, wird aus dem nicht bewussten Bereich deines Lebens massiv mit unterstützt. Und so machen wir gewisse Dinge immer und immer wieder, ohne dass wir jemals bewusst erklären könnten, warum eigentlich. Weil alte Ängste sich festgesetzt haben, die uns vor gewissen Dingen immer von vornherein fernhalten. Und so kommen viele nie da, noch nicht annähernd da, wo Gott sie haben möchte. Deswegen ist gelebter Glaube meiner Meinung nach aktive Jüngerschaft. Ich kann auf Dauer nicht erfolgreich sein, wenn ich mit mir alleine bleibe. Denn dann kann auch nur mein Wissen, mein nicht bewusstes und bewusstes Wissen, dieser Kreislauf wird immer derselbe bleiben. Ich werde immer dieselben Dinge tun, weil ich dieselben Informationen immer nur habe. Jedes Buch, was ich lese, jeder geistliche Mensch vor allem, der, mit dem ich Zeit verbringe, vergrößert mein nicht bewusstes Wissen und verändert es unter Umständen. Ich hänge gern mit Leuten ab, die da sind, wo ich hin will. Und das hilft mir. Ich lerne ihr Denken, ich lerne ihre Argumentationen. Ja klar, die sind nicht alle Christ und nicht alle auch da, wo ich hin will, aber die haben oft Dinge. So, mit wem hängst du ab? Gute Frage. Ja, das ist oft schon ein Schlüssel, um Dinge zu verändern. Jüngerschaft heißt, wir haben ja Zellleiter in der Gemeinde, Kleingruppenleiter, zu denen man hingehen kann. Und meine Vorgabe war, dass jeder bitteschön regelmäßig Quality Times mit jedem Einzelnen am besten hat oder zumindest mit zwei oder drei zusammen, um dort sein Leben so ein bisschen auszugießen in die Männer oder Frauen, die dir anvertraut wurden. Nicht, weil du besser bist, aber du hast Dinge, die ihnen fehlen. Sie haben Dinge, die dir fehlen. So ist auf jeden Fall auch ein Austausch da. Ich nehme auch aus jeder Quality Time was mit, die ich habe, weißt du? Ich lerne, manchmal lerne ich mehr als die von mir. Das sage ich natürlich nicht. Aber ist gut, weißt du, ich lerne. Ich will lernen. Ich umgebe mich mit Leuten, die besser sind als ich. Ich habe mich mit 11 Männern umgeben, die sind besser als ich. Nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen. Das ist gut. Umgib dich mit Leuten, die besser sind als du. Das kannst du natürlich nur, wenn du keine Angst hast. Keine Minderwertigkeit und diese Dinge, die einen dann, oh nein, dann sehe ich ja noch schwächer aus. Hey, dein Papa liebt dich, das sage ich dir. Dein Papa liebt dich so, wie du bist. Der ist fasziniert, er ist begeistert, er ist verrückt nach dir. Und wenn wir das glauben würden, Leute, wir würden anders miteinander umgehen.
würden nicht von anderen immer Perfektion und das Beste und richtig und alles. Wir würden ganz anders miteinander umgehen. Aber wir verstehen, ich bin geliebt. Und genauso du. Auch wenn du nicht so machst, wie ich es gerne hätte. Ja, ich kenne das auch. Dass Leute Dinge nicht so tun, wie ich sie gerne hätte. Aber ich weiß, Gott liebt sie. Und wer bin ich, dass ich sie nicht lieben sollte? Jesus sagt doch, ich soll doch so sein wie er. Hat er gesagt, im hohepriesterlichen Gebet hat er das gebetet für uns. Dass wir so sind wie er. Weil der Vater uns so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Steht da, schriftlich. Er liebt mich so sehr, der Vater im Himmel, wie Jesus. Ey, das ist die beste Nachricht aller Zeiten, weißt du? Wow. Okay, zurück zur Jüngerschaft. Du kannst ohne aktiven Glauben kein echter Jünger von Jesus sein. Denn Jünger machen ihren Meister nach. Jünger entwickeln die Charakterstärke und die Integrität ihres Meisters. Und für beides brauche ich aktiven Glauben. Nicht nur um meine Heilung zu empfangen oder Wohlstand zu empfangen, brauche ich Glauben. Den brauche ich gerade mal, um meinen Charakter zu formen. Und das ist der wichtigere Part, ganz nebenbei. In dieser Kirche glauben wir an die in der Bibel gelehrten Maßstäbe der Jüngerschaft. Wir glauben, dass jeder Christ von einem anderen, reiferen Christen lernen sollte, wie man im Glauben lebt. Wenn Menschen sich weigern, mit ihrem Leiter an ihren Schwächen zu arbeiten, dann hat das nichts mehr mit Jüngerschaft zu tun. Und ich höre es manchmal und ich bin dann immer sehr traurig. Und ich denke, was machen wir falsch? Wir reden doch darüber. Wir lehren es in unseren Leiterschulen, immer wieder hier. Und sagen, Leute, wenn du ein Problem hast, ich spreche jetzt besonders die Männer an, von denen höre ich es am meisten, dann geh doch mal zu deinem Leiter und offenbar doch mal die übelsten Geheimnisse deiner Seele. Die Ängste, die du mit dir rumschleppst. Das Versagen, was du erlebst. Offenbar es doch mal. Ja, und wenn der mich dann nicht mehr mag? Risiko. Das Leben ist Risiko. Jüngerschaft ist Risiko. Für beide Seiten übrigens. Aber wo willst du denn ankommen, wenn du mit dir allein bleibst? Du wirst dich nicht verändern können. Keiner kommt da alleine raus. Deswegen hat Gott Gemeinde geschaffen. Und zwar nicht nur, um sonntags im Gottesdienst zu sitzen und eine inspirierende Predigt zu hören, sondern um Leben zu teilen. Das Kreuz ist in jeder Zelle. Wir geben Dinge ab und nehmen Dinge mit. Das ist, was passieren sollte im Zelltreffen. Wir lassen irgendwas los, irgendwas, was uns einschränkt, was uns schwach macht, Sünde, Schuld, Versagen und nehmen dafür Ermutigung mit, neue Wege, neue Ideen. Und dann laufen wir los, laufen wir weiter. Wenn jemand in seiner Ehe Schwierigkeiten hat, die auch nach Monaten nicht verschwunden sind, handelt solch ein Ehepaar grob fahrlässig und tritt Jesus mit Füßen, wenn es sich nicht innerhalb oder zur Not auch außerhalb der eigenen Kirche Hilfe sucht. Wenn jemand mit Charakterschwächen oder mit Jähzorn, mit Unehrlichkeit, Gewalt, Pornografie, mit Züchten und so weiter zu tun hat und holt sich keine Hilfe, sondern tut so, als sei alles in Ordnung. Entschuldigt bitte, aber dann nennt Jesus sie Heuchler. Ich möchte nicht Heuchler genannt werden. Obwohl ich auch schon da war. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Aber ich weiß auch, dass es einen Weg gibt daraus. Jesus liebt auch die Heuchler, weißt du. Jedoch kann er ihnen kaum helfen und er kann sie kaum schützen. Und das ist die wahre Krux. Es geht nie um richtig oder falsch. Es geht nie um Bestrafung oder um, du bist schlechter oder hast versagt. Es geht immer darum, Wege zu finden, über das hinauszukommen, wo ich jetzt bin. Und jeder hat seine Baustellen hier im Raum. Ich genauso wie ihr. Jeder hat seine Baustellen. Die einen sind offensichtlicher, die anderen sind eher versteckt. Niemand hat das Recht, über irgendjemanden einen Stab zu brechen. Und darum geht es mir auch gar nicht. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nur, dass es ohne Veränderung keine Hilfe gibt. Ohne Jüngerschaft oft kein Heraustreten aus den Dingen gibt, die uns quälen. Und der Teufel, erinnert euch, war absolut nicht mehr hier. Der Teufel ist gekommen, um Leben zu nehmen. Er nimmt ihr Leben mitten aus der Gemeinde heraus. Und das ärgert mich manchmal. Wenn ich sehe, wie gute Leute auf eine gewisse Weise gequält werden, und durch Ängste zurückgehalten werden, sich Hilfe zu suchen und dann Dinge zerbrechen, die nie hätten zerbrechen müssen. Da denke ich, ah, Teufel, du Mistkerl, hast du wieder einen geschafft. Hätte nicht sein müssen. Aber die andere Seite ist, du kannst ja niemanden zwingen. Und das ist genauso wenig unser Job, zu sagen, du musst aber jetzt, du musst aber, du musst, du musst. Das wäre ja auch keine Jüngerschaft mehr. Das wäre ja wieder Zwang, Kontrolle und all das. Und ich glaube nicht an Kontrolle. Kontrolle ist eine Illusion. Niemand kontrolliert jemand anderen außer sich selbst, wenn er es denn richtig macht. Denn statt Angst im Glauben, leben manche im Zweifel, in Angst und Sorgen. Und denkt dran, Angst nennt Gott immer einen Lügner. Das ist die Wahrheit. Angst sagt, Gott kann dir hier nicht wirklich helfen. Nicht dir, nicht mir, anderen vielleicht, nicht mir. Bibel warnt sogar davor, dass einige Menschen, die so leben, krank werden oder frühzeitig sterben. Denkt an das Abendmahl, an die Bibelstelle. Das sind alles gefährliche Stellen, wo nicht Gott uns eins drauf gibt. Das ist überhaupt nicht, was da steht. Sondern, dass wenn wir einen gewissen Lebensstil unverändert leben, obwohl wir wissen, dass es falsch ist, verletzen wir uns permanent selbst. In den Jahren, wo ich in Pornografie gehangen habe, habe ich mich verletzt und meine Frau. Permanent. Und ich habe Gott verletzt. Und die Ernte daraus war immer mieser. Ich war unzufrieden. Unsere Ehe war verletzt. Sexuell lief nicht mehr viel. Die Spirale ging in eine andere Richtung. So, toll, juhu. Bis ich mich irgendwann jemandem offenbart habe und gesagt, hier, nun leider, so sieht's aus. Ich krieg's nicht in den Griff. Und ich bin doch schon Pastor, ich war schon Pastor damals. Ich krieg's nicht in den Griff. Ich bin hilflos. Und das ist für einen Mann ja besonders schwer, oder, ihr Männer? Ja. Zu sagen, ich krieg's nicht gebacken. Zu sagen, ouch. Und andere, gibt ja andere Männer, die sind in dem Bereich total stark. Die haben da nie ein Problem mit. Habe ich kennengelernt. Etwa 10%, sagt man, der Männer hat überhaupt keinen Ansatz von Problemen in dem Bereich. Cool, schon immer gewünscht. Aber dafür bin ich in anderen Bereichen stark, habe ich herausgefunden, wo andere dafür eher schwach sind. So, gerecht verteilt, wir entwickeln uns. Der Weg raus, wisst ihr noch, wie der Ausweg aus allem ist? Oh, hat jemand meine Predigt gehört? Ja, Buße ist der Weg raus. Buße ist immer der Weg raus. Buße heißt nicht, oh, ich bin ein Versager, werf die Steine. Buße heißt, Gott, ich hab's kapiert, ich bin schuld. Nicht, weil ich so blöd bin, sondern weil ich es nicht früher zu dir gebracht habe. Weil ich mir nicht die Hilfe geholt habe, die du für mich vorbereitet hast. Vergib mir, Herr. Vergib mir, ich werde es anders anfangen. Ich werde Wege suchen, ich werde nicht aufgeben. Weil ich weiß, ich bin wertvoll, auch wenn ich versagt habe. Richtig? Ich bin wertvoll. Du auch? Vergiss es nicht. Das ist das Wichtigere. Wenn wir das verlieren, kommt der Teufel mit Verdammnis. Das ist eine seiner Lieblingswaffen. Da heißt ja nicht umsonst Diabolos, das heißt der durcheinander würfelt. Der nimmt und würfelt alles durcheinander und fühlt sich nachher wie das Rad gedreht. Du bist unwürdig, du hast versagt, du bist nichts wert. Das ist genau, was der Teufel macht. Gott sagt, hey, du bist so wertvoll, warum wirfst du das in den Müll? Komm wieder raus, steh auf, komm, ich helfe dir. Wir kriegen das hin, weil du so kostbar bist. Was hoffst du? Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat mal gesagt, Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Wollen wir das Blatt noch überhängen? Ja. Danke. Welche Erinnerung an deine Zukunft hast du? Ich habe es eben schon mal gefragt. Die Frage ist so wichtig. Die Frage ist wichtiger, als dass man sie in einem Gottesdienst abhandeln könnte. Das ist eine Frage, wo das ganze Leben drauf aufgebaut wird. Das Bild deiner Hoffnung ist entscheidend. Ich habe es mit einer Grafik mal versucht auszudrücken. Wenn das so mein Lebensberg ist, dann gibt es die Lokomotive. Und die Lokomotive ist Glaube. Und diese Lokomotive hat ein oder auch viele Anhänger. Und die Anhänger beinhalten das Bild der Hoffnung, das wir haben. Da ist das drin, was der Glaube zu ziehen bekommt. Was nutzt dir also großer Glaube, wenn in deinem Anhänger nichts Kostbares drin ist? Wenn in deinem Anhänger Ängste drin wären, könnte der Glaube nicht ziehen. Wissen wir, die beiden Dinge würden sich aufheben. Aber wenn da einfach nur Minderwertigkeit drin ist oder Durchschnittliches oder so wie es halt einfach jetzt ist, da brauchst du nicht so viel Glauben für. Dein Glaube muss entwickelt werden und das Bild der Hoffnung muss klar werden. Das sind beides Dinge, die für dein ganzes Leben relevant sind. Nicht nur für dein geistiges Leben, für dein berufliches Leben, für das Leben deiner Partnerschaft. Ich weiß, Grace hat schon angefangen, weiß ich mit wie alt sie war. Wo ist sie eigentlich? Ist sie hier? Kinderdienst. Ich glaube, sie hat mit 14 oder 15 hat sie ihre Liste geschrieben, wie ihr Ehemann mal sein muss. Sie hat ein klares Bild der Hoffnung gemalt. Was sind 50 Punkte? Also eine lange Liste war das. Wow, ich habe die gelesen, ich dachte, dann habe ich noch Zeit. Hoher Anspruch, sage ich dir. Hoher Anspruch. Ich sage nicht, dass immer alles so kommt, aber sie hat eine Richtung vorgegeben. Sie hat ihrem Glauben was zu ziehen gegeben und hat angefangen zu beten für das, was sie wollte. Ich könnte euch jetzt viele Beispiele dafür nennen, wie Dinge zustande gekommen sind, weil jemand ein Bild der Hoffnung gewählt hat und das hineingetan hat. Ich weiß, Jimmy Dowds hat mal mit meinem Papa gebetet, wo es ihm nicht gut ging. Und er hat gesagt, häng dir ein Bild vor dein Bett, wo du als junger, dynamischer Mann drauf bist. Und guck jeden Tag auf das Bild. Guck jeden Tag auf das Bild. Er hat mich immer wieder gefragt, und wie geht's deinem Papa? Wie geht's deinem Papa? Sag ich, alles in Ordnung. Er hat auf das Bild geschaut. Auf welches Bild schaust du? Manche Frauen, wenn sie abnehmen, holen sich ein Bild so, wo sie schlank und rank waren und sagen, das ist die Richtung. Das heißt nicht, dass ich je genauso wieder aussehe, weil man wird ja auch älter und so. Aber es ist eine Richtung. Ich lege mit meinem Hoffnungsbild die Richtung für das fest, was der Glaube zieht. Und an dem, ich habe jetzt keinen reingemalt, aber da gehört dein Bild rein. Für dein Leben. Dein Glaube zieht dein Leben, nicht meiner. Und auch nicht die des besten Sellers der Welt. Kann dein Leben nicht ziehen. Wir können inspirieren und einladen. Aber all die wichtigen Entscheidungen triffst du ganz allein. Und du erntest dann auch allein. Und manchmal andere mit dir. Ich möchte jetzt Josua 1, Vers 6 bis 9 lesen und dann noch ein paar Worte zu verlieren. Es ist eine Bibelstelle, die uns sehr viel über Glauben sagt, schon im Alten Testament. Die bestätigt, was wir eben gerade im Hebräer 11, Vers 1 gelesen haben. Es heißt hier, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Dieser Josua übernahm die Oberherrschaft über ein ganzes Volk. Er wurde sozusagen König. Mose trat ab und gab ihm diese Worte noch mit als Übergabeprotokoll. Und sagte, das ist, wie Gott mich geführt hat und das sagt er jetzt zu dir. Erstens, sei stark und mutig. Stark und mutig ist Entscheidung, oder? Ist nicht immer uns gegeben. Wir fühlen uns nicht immer so, stimmt's? In manchen Situationen, wenn irgendwas Übles angreift, dann ist es deine Entscheidung. Bist du jetzt ängstlich und oder sagst du, Moment, stopp. Wenn jemand deine Familie angreift und es wäre so ein Hühne von Typ und hätte vielleicht noch ein Messer in der Hand und du als Mann bist vielleicht eine Nummer kleiner und schwächer, bin ich sicher, in dem Moment würdest du stark und mutig sein. Bevor der deine Frau anfasst, würdest du dich töten lassen. So kenne ich viele von euch. Das ist eine Entscheidung. Das heißt nicht, du weißt, du gewinnst den Kampf. Aber du weißt, es ist richtig, das zu tun. Ich habe einen Schutzauftrag für meine Familie. Wenn jemand meine Familie anfasst, dann bin ich da. Amen. Zweitens, der Grund war, du sollst dem Volk sein Erbe zugänglich machen. Josua hatte hier was drin. Das war übrigens der Mann, der sogar im Haus Gottes geschlafen hat, wisst ihr? Der Stiftshütte damals. Der ging da gar nicht mehr raus aus dem Zelt der Begegnung. Er blieb da, er wollte da sein, er hatte ein Bild. Er wusste, wie das Land aussah. Er war nämlich schon mal da, vor 40 Jahren. Er hatte die Riesen gesehen, aber er hatte auch die Trauben gesehen. Wisst ihr, so die Trauben. Er hatte ein Bild. Sein Glaube zog ein Bild. Dann sei nur stark und sehr mutig. Steht es nochmal, eben stand schon, sei stark und mutig. Jetzt steht es, sei du nur stark und sehr mutig. Er sagt, also die erste Entscheidung war schon gut und jetzt bau auf die erste auf. Jetzt sei vor allem oder sogar ausschließlich. Wenn du das bist, kann ich mit dir alles andere tun. Das sagt Gott. Wenn du ängstlich bist, kann ich mit dir gar nichts tun, weil Angst verhindert Glaube, Angst verhindert Hoffnung. Dann muss ich mir jemanden anderen suchen, der das Volk reinbringt. Und dann achte darauf, dass du dein Leben nach Gottes Gesetz führst. Im neuen Bund ist das übrigens das Gesetz der Liebe und der Furcht des Herrn. Das ist eine andere Nummer als die 10 Gebote im alten Bund. Und der ganze klerikale Kram, der noch drumherum war, die Opfer und so weiter. Als Christ hast du mit niemandem Sex, der nicht dein Ehepartner ist, auch nicht vor der Ehe. Das ist Teil des neuen Bundes. Als Christ gibst du keinen Cent in deiner Steuererklärung falsch an. Das ist Teil des neuen Bundes. Als Christ verdienst du keinen Cent mit Schwarzarbeit und beschäftigst auch keine Schwarzarbeiter. Das ist Teil des neuen Bundes, weil du dem Staat unterordnet lebst. Als Christ respektierst und hältst du die Gesetze unseres Landes, auch wenn dir das Nachteile bringt. Das ist Teil des neuen Bundes. Als Christ gebrauchst du keine Notlügen. Als Christ zerstörst du deinen Körper nicht langsam, aber sicher durch Drogen, Nikotin, Alkohol oder andere Suchtmittel. Als Christ konsumierst du keine Pornografie, sondern lernst deine Sexualität zu kontrollieren und zu beherrschen. Du gibst deinen Zehnten, um Gott zu ehren und als Bundeszeichen zu jeder Zeit. Als Christ machst du immer mehr deinen Stand als Königskind und Priester zu deinem Zustand. Das nur ganz kurz zu dem, was das Gesetz für uns meint. Und das ist nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil ich weiß, was dem folgt, wenn ich so lebe. Und ich weiß, was dem folgte, wie ich vorher lebte. Guck dir die Dinge an und du weißt, was du entscheiden wirst. Dann nimm Gottes Gesetz ernst, steht da, und halte es konsequent. Handle nach Gottes Wort. Die 10 Gebote sind gut. Das Liebesgebot beinhaltet alle. Dann sechstens, das Ergebnis von dem beständig Tun des Richtigen ist ganzheitlicher Erfolg. Der Erfolg wird nicht nach einer Woche richtigem Handeln auf einmal auftreten. Er entsteht und entwickelt sich jedoch beständig und steigt über Monate und Jahre an. So habe ich das erlebt, so haben es viele erlebt. Wer das kurze, schnelle einen Kick sucht, der wird enttäuscht sein. So funktioniert es nicht. So hat es nie funktioniert. Es ist wie ein Samen, der ausgestreut und gepflegt wird, bis er sich mal ein kleiner und schließlich ein mächtiger Baum geworden ist. Dafür haben wir ja ein ganzes Leben zur Verfügung, um zu sehen, was hier herauswächst, wenn wir treu sind. Eine Eiche ist nichts anderes, sagte meine Frau mal, als eine kleine Nuss, die nicht von der Stelle gewichen ist. Und genau das will ich sein, wenn ich abtrete von diesem Planeten. Leute sollen sagen, boah, was für eine Eiche. Die ist gewachsen über Jahrzehnte, ist schön geworden, hat gute Frucht gebracht und hat mit ihrer Krone viele beschützt und viele genährt oder was auch immer. Das Bild hinkt hier natürlich. Siebtens, erinnert dich ein drittes Mal. Dreimal steht das, sei stark und mutig. Wenn Gott Dinge zweimal sagt, ist es schon wichtig hinzuhören und dreimal, glaube ich, steckt da immer ein Geheimnis drin, was uns sehr, sehr dienen kann. Gegen den Strom des Zeitgeistes zu schwimmen, wisst ihr, das ist durchaus nicht immer einfach. Ein Leben im Glauben zu führen, kostet was. Jeder, der was anderes sagt, hat es nie lange getan. Ein Leben im Glauben zu führen, kostet was, jedes Jahr, jeden Monat, manchmal jeden Tag. Und hierzu brauchen wir genau das. Wir brauchen Mut und Stärke hierfür. Wir brauchen klare Entscheidungen. Wir brauchen Grenzen, die wir uns selbst setzen, um uns zu schützen und um das Evangelium in uns zu schützen. Nicht Verbote, Entscheidungen. Männer oder auch Frauen treffen Entscheidungen, wenn sie eine gewisse Reife haben. Da muss nicht jemand sagen, das solltest du aber nicht tun, das darfst du nicht tun. Die sagen von sich aus, ich werde das nicht tun und das auch nicht, weil mich das schon dahin führen könnte. Ich lebe in gesunden Grenzen, die für manche Beobachter viel zu eng erscheinen, aber ich lebe gerne da drin, weil ich weiß, vor was sie mich schützen. Wenn ich sage, ich gehe mit keiner anderen Frau zusammen essen und sitze auch mit keiner anderen Frau alleine in einem Fahrzeug, dann hat das einen Grund. Nicht, weil ich der Lustknabe bin, der überall versuchbar ist, überhaupt nicht. Aber ich habe gute Männer fallen sehen. Richtig gute Männer, Pastoren, Leiter von großen Gemeinden, die sich dieses kleine Ding erlaubt haben. Mit der Lobpreisleiterin ab und zu mal zu essen und alleine Zeit zu verbringen. Auf einmal ist es passiert, irgendwie. Ich will sowas nicht passieren sehen. In meinem Leben. Deswegen habe ich für mich Grenzen gesetzt und auch ihres für sich, die enger sind, als wie wir sie eigentlich bräuchten. Einfach nur, um sicher zu gehen. Um weise zu sein. Meine beste Freundin ist der Geist der Weisheit. Dann auch? Die sagt dir so Sachen. Die sagt dir so Sachen. Die sagt dir, hey, mach nicht, was alle machen. Du willst nicht, was alle haben. Mach das, was ich dir sage. Und es geht gut aus. Wir haben einen von neuem geborenen Geist empfangen, der definiert ist als ein Geist, wo Iris ja darüber gesprochen hat und auch nach dem Urlaub sprechen wird, ein Geist der Liebe, ein Geist der Kraft und ein Geist der Disziplin oder Zucht. Was meint es denn, Zucht? Das heißt, ich kann mich kontrollieren, mehr als ich oft denke. Nicht meine Triebe müssen mich kontrollieren, ich kann meine Triebe kontrollieren. Nicht andere Menschen müssen mich kontrollieren, ich kann mich kontrollieren. Ich danke diesem Geist, weil der macht mich fähig, mutig zu sein. Ohne den würde ich es nicht schaffen. Ohne diesen Heiligen Geist, der Liebe, Kraft und Disziplin bringt, würde ich es nicht schaffen. Deswegen habe ich Verständnis für viele, die das nicht schaffen, weil sie Christus gar nicht haben, weil sie den Heiligen Geist gar nicht kennen. Deswegen ist die gute Nachricht hier so eine gute Nachricht, weil sie wirklich in der Lage ist, Dinge zu verändern, die niemand sonst ändern kann. Nicht mal der stärkste Charakter. Achtens, du sollst dich von nichts erschrecken lassen, auch wenn du in deinem Leben erschreckende Dinge gegenüberstehst. Lass nie zu, dass Angst und Sorge dich dominiert. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie erschreckend diese Zeit sein kann, in der wir leben. Es gibt so ein YouTube-Video, da läuft so ein Araber mit einem Rucksack rum und lässt den irgendwo fallen. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Es ist ein lustiges, sehr lustig gemachtes Video, aber es hat natürlich jetzt traurige Brisanz bekommen, weil alle hüpfen und springen sofort weg, wenn dieser seinen Rucksack fallen lässt, weil jeder denkt, das ist ein Terrorist mit einer Bombe. Alle schützen weg. Sehr lustiges Video. Aber es drückt genau das, was Sache ist. Angst. Angst ist eine vorherrschende Kraft in unserer Zeit. Stell was dagegen. Stell dich dagegen. Was die Leute sehen, hier gibt es Menschen, die haben keine Angst. Das heißt nicht, dass wir unvernünftig sind. Auch wir würden laufen, wenn der Rucksack fliegt. Ne? Aber mit einer anderen Motivation. Wir wissen, das Leben hier ist nicht alles, was wir haben. Das ist nur ein Angeld auf die Ewigkeit. Das ist eine Anzahlung. Und wie lange die wirklich geht, weiß ja auch keiner. Der Tod eines kostbaren Menschen, wie Diagnose einer unheilbaren Krankheit, drohende Arbeitslosigkeit, finanzieller Bankrott sind nur ein paar der Dinge, die uns außerdem erschrecken und verängstigen können. Als kleiner Junge habe ich mir die Angewohnheit gemacht, wenn diese großen Dinge, ich war noch 9 Jahre alt oder so, es gab echt auch in meiner Familie Dinge, die haben mich sehr, sehr belastet damals. Für mich waren das riesengroße Dinge, wie Berge standen die vor mir. Und ich hatte so eine Stelle, manchmal bin ich nachts aus meinem Zimmer raus und bin in die Felder gegangen, hatte eine Stelle zwischen so 2 kleinen Bäumen und am Abhang einer Wiese habe ich gesessen, habe einfach in den Himmel geguckt. Und habe ich all die Sterne gesehen. Und dann habe ich versucht, mein Problem gegen die Sterne zu halten. Und ich konnte es nach kurzer Zeit nicht mehr sehen, weil die Sterne waren so allumfassend, so groß, so herrlich. Und meine großen Probleme schmolzen dahin. Ich kannte Jesus damals noch nicht. Heute würde ich sagen, hey, halt es doch mal zu Jesus. Und schau mal, wenn du die Hand wieder runternimmst, was noch übrig ist. Diese Riese ist auf einmal geschmolzen, ganz klein. Denn er ist Herr. Er ist Herr. Wenn du deine Herausforderungsspitzen im Licht der Ewigkeit anschaust, dann schrumpfen sie immer zusammen. Paulus, der den Himmel gesehen hatte, der konnte danach schreiben, dass alles, was er an Leiden und Verfolgung erleben müsste, nichts, er hat sogar gesagt, Dreck war im Vergleich zur Herrlichkeit, die ihn erwartete. Er war da, er hat einen Vorteil. Aber er brauchte den auch, weil er hatte Dinge erlitten, die hoffentlich niemand von uns hier erleiden muss. Er ist gesteinigt worden, er ist im Schiff untergegangen, hat Schläge bekommen, war im Kerker, wirklich Kerkern. Und er wusste, all das war nichts im Vergleich zu dem, was er gesehen hat bei seiner Vision vom Himmel. Es ist alles nichts im Vergleich. Er sagt, es ist alles wert. Mach dir keinen Kopf. Ich habe gesehen, wo ich lande, egal wie das Leben und wann das hier endet. Ich weiß, alles wird gut. Das müssen wir manchmal uns klar machen. Die Ewigkeit ist keine Illusion und kein Trost für alte, schwache und Arme. Die Herrlichkeit ist real. Der Himmel ist real. Und dann sagte Moses zu Josua: Sei nicht verzagt. Hör nicht auf zu tun, was richtig ist, ganz gleich, was passiert oder was es dich kostet. Die Botschaft steckt da drin. Ich habe mal Schwarzarbeit abgelehnt, als ich in einem Unternehmen war und alle haben das getan. Jeden Samstag sollte ich gegen Cash arbeiten. Ich habe gesagt: Sorry, ich bin Christ. Kann ich nicht machen. Ich respektiere, dass sie das hier so machen, aber nicht für mich. Ich kann das nicht mitmachen. Das geht nicht. Sie müssen mich entlassen oder sie müssen es mir auszahlen. Sie brauchen mir nicht mehr zahlen, als sie mir bar zahlen würden. Ich zahle dann halt die Steuern. Das ist okay. Alles okay. Und so hat er es dann auch gemacht. Ich war dann so ein Sonderling in der Firma natürlich dadurch. Aber anschließend, was ich nicht wusste, hatte ich eine Umschulung zu machen. Einige kennen das Zeugnis. Ich habe 3 Jahre lang ein Übergangsgeld bekommen. Das hat sich berechnet nach dem Gehältern, die ich hatte, und zwar nach den steuerpflichtigen Gehältern. Und ich habe das irgendwann mal ausgerechnet. Es waren ein paar Tausend, damals noch D-Mark, die ich mehr bekommen hatte, als wenn ich das steuerfrei bekommen hätte, diese paar Monate, wo ich da gearbeitet hatte. So, das wusste ich damals nicht. Aber ich sage nur, manchmal kommt später erst die Belohnung. Und du denkst, wow, war das gut, dass ich das so gemacht habe. Rein rechnerisch war das die beste Entscheidung gewesen. Aber das wusste ich natürlich damals nicht. Erst habe ich ja bezahlt. Erst hatte ich ja viel weniger raus. Mein ganzes Einkommen sank ja dadurch auch. Steuerlich. auch sich aufzuheben, keinen Sex vor der Ehe zu haben, sage ich jetzt den Jungen oder den Unverheirateten. Leute, das lohnt sich. Das lohnt sich. Der Preis, den ihr bezahlt mit Sex vor der Ehe, ist so hoch. Viel höher, als ihr denkt. Aber sich aufzuheben, selbst wenn man nicht mehr Jungfrau ist, zu sagen, dann bin ich halt jetzt neue Jungfrau, renovierte Jungfrau, wie sagt man dazu. Ich hebe mich auf. Ich warte auf den Menschen und ich warte auf die Hochzeitsnacht. Nicht auf den Monat davor und nicht auf die Verlobungsnacht. Ich warte auf die Hochzeitsnacht. Ich fange an, wie es richtig ist. Weil ich will das ernten, was möglich ist. Nicht das, was alle haben. Leute, wir machen Eheberatung seit über 20 Jahren. Glaub mir, das willst du nicht ernten. Du willst was Besseres ernten. Warte. Wartet beide. Such dir jemanden, der auch gewartet hat. Und dann starte durch. Und dann setzt du einen Standard. Ich mag den Satz, wo ich bin, ist vorne. Das kannst du auch für dich proklamieren. Wo du bist, ist vorne. Nicht die Masse ist vorne, wo du bist, ist vorne. Weil dein Leben führst du. Du erntest deine Lebensfrucht, nicht die anderen. Und dann, der Lohn ist gigantisch. Gott verspricht dir seine hundertprozentige Gegenwart an jedem Tag. Das bedeutet Weisheit, Kunst, Unterstützung, Versorgung, Heilung, alles steht dir zur Verfügung, wenn du diese Dinge beachtest, die Josua gesagt bekommen hat. Du musst vielleicht jetzt nicht ein Land einnehmen, zumindest nicht ein physisches Land. Und doch musst du ein Stück Land einnehmen, nämlich das Land deines Lebens, deiner Berufung, dessen, was Gott für dein Leben geplant hat. Das musst du einnehmen, im Glauben. Und das kann keiner für dich tun. Ich fasse zusammen. Leben ist mehr, weit, weit mehr als Existenz. Es kann nur durch Christus empfangen werden. Sowohl um es zu empfangen, wie um es beständig zu leben, bedarf es biblischen Glauben. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Sei nur stark und sehr mutig, ist unser Teil davon. Beständig das Richtige zu tun, ist der große Schlüssel. Biblischer Glauben hat seinen Preis. Ein integres, gottesfürchtiges Leben und ein ständiges Sein in Christus. Denn wisst ihr, nur tote Fische schwimmen gegen den Strom. Mit dem Strom. Ja, genau. Das habe ich schon mal falsch gesagt. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Wo die sind, ist vorne. Die kommen ganz woanders an, wo die anderen ankommen, die sich treiben lassen. Ohne regelmäßige Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, ist ein biblischer Glaube nicht lebbar. Es kostet dich was. Es kostet dich definitiv Zeit, deinen Glauben auf- und auszubauen und auf ein neues Niveau zu heben. Das geht nicht ohne Zeit mit Gott. So, lass dich nicht erschrecken, ist das Letzte der Zusammenfassung. Der Teufel versucht dich zu erschrecken. Er ist ja wie dieser brüllende Löwe. Wie? Nicht ein. Er ist wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er fressen kann. Fressen kann er. Löwe ist er keiner. Wäre er gerne. Er ist ein Aasfresser, weißt du? Er frisst Totes. Du bist kein Aas. Du hast Leben in dir von Gott. Lass dir das nicht nehmen. Lass uns doch zusammenstehen. Ich möchte, bevor ich an Iris übergebe, noch ein Gebet sprechen der Lebensübergabe. Und wenn Sie das jetzt hier über Livestream hören oder später auf CD oder als Download, dann fordere ich Sie auf, mitzusprechen, wenn wir hier zusammen ein Gebet formulieren, das unsere Hingabe an Christus ausdrückt. Und wenn wir das von Herzen beten, füllt uns das mit dem Leben Gottes und gibt uns Zugang zu Christus und zur echten Nachfolge. Wer das möchte, steht doch jetzt, egal, wenn Sie nicht gerade im Auto sitzen, stehen Sie auf und sprechen Sie mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Und es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und mach mich neu. Mach mich rein davon. Ich entscheide mich heute. Ich werde mich nicht länger fürchten. Ich werde dir, Jesus, nachfolgen. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Ist jemand hier, der dieses Gebet für sich heute zum ersten Mal richtig ernsthaft gesprochen hat? Bitte heb doch mal die Hand. Wenn nicht, wenn das jemand im Netz getan hat auf andere Weise, bitte schickt doch eine E-Mail an pastor@cclm.de. Ich würde mich freuen, von Ihnen, von euch zu hören und auch in Kleinigkeit als
Begrüßung zu schenken im Reich Gottes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte nehmt noch einen Moment Platz.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, Kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.